The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue sommerliche Woche. Heute ist Montag, der 21. August.
Miteinander, das Beste!
Wer hätte das in seinen kühnsten Träumen vor 100 Jahren vermutet? Schon wieder eine neue Folge von Schmiteinander, das Beste. Und nicht nur als solche, sondern heute.
Beim Westdeutschen Rundfunk, da ist jemand in den Keller gestapft und hat in den Archiven gestöbert und hat dort 30 Jahre alte Folgen der Satiresendung Schmiteinander hervorgekramt. Darin das Komikerduo Herbert Feuerstein und Harald Schmidt. Die Sendung wird jetzt kurzerhand wiederholt, läuft in den frühen Morgenstunden. Doch ach, das, was damals als witzig galt, sprengt heute für viele die Grenzen des guten Geschmacks. Und so wurde Schmiteinander kurzerhand mit einem wuchtigen Warnhinweis versehen.
Das folgende Programm wird als Bestandteil der Fernsehgeschichte in seiner ursprünglichen Form gezeigt.
Heißt es da und weiter?
Es enthält Passagen, die heute als diskriminierend betrachtet werden.
Dabei war der vor 3 Jahren verstorbene Feuerstein ein Meister des klugen, auch des hintersinnigen Humors. Ein bisschen anders gelagert ist da jener ebenfalls sehr beliebte junge Mann namens Otto, der unseren Humor in den 80ern, auch in den 90ern prägte. Otto, der oft als Blödelbarde bezeichnet wurde. Auch seine alten Sendungen wurden vom WDR inzwischen mit einem Warnhinweis versehen. Unvergessen ist Ottos Aufklärungsstunde. Mit wehendem Haar und in Unterhose stand er vor seinem Ausrollbild mit Konterfei und dozierte.
Ich möchte heute in einen Bereich vordringen, über den man gewöhnlich nicht spricht, weil er nämlich unterhalb der Gürtellinie liegt. Ich meine das männliche Knie. Das männliche Knie sollte in unserer Zivilisation stets verhüllt getragen werden. Und dazu dient uns die... Schneedermann? Hose, richtig, Schneedermann, freut mich. Sonst so ein Schwachkopf, aber in Sexualkundestunde ganz besonders stark.
Otto machte vor allem Punkte mit Witzen über Sex, über Körperlichkeit und alle fanden es damals komisch. Das lag wohl auch daran, dass der Ostfriese uns mit seinen eigenen äußerlichen Unzulänglichkeiten zum Lachen brachte. Es waren Witze über ihn, nicht über andere. Aber es lag sicherlich auch daran, dass damals eine gewisse Verklemmtheit herrschte. Warum sonst wären Ottos schwule Schlümpfe so verdammt populär geworden?
Findet ihr die Girls nicht cool?
Kein Interesse, wir sind schwul.
Wie wäre es mit einem Tanz?
Otto hat den Gleisen.
La, la, la.
Warnhinweise brauchte es dafür nicht, weder damals noch heute. Doch Otto brachte auch anderes heraus. Etwa diesen Sketch, in dem er einen Menschen schwarzer Hautfarbe an eine deutsche Hausfrau zu verkaufen versucht.
Übermorgen ist Stichtag. Ab übermorgen ist bei uns der Sklavenhandel verboten. Wussten Sie das nicht?
Nein.
Ach, dann haben Sie auch keinen Sklaven?
Nein, woher denn?
Aus dem Erzeugerland. Dann kämen allerdings für Sie die Transportkosten dazu, plus Zoll, plus Versicherung.
Nein, danke, das kommt für uns nicht in Frage. Ich bin ja hier im Haus beschäftigt und tagsüber ist mein Mann im Ministerium.
Naja, da gibt es ja Gottlob noch den Zwischenhandel. Das ist dann weitaus günstiger für Sie.
Das ist dann günstiger für mich?
Ja, Frau. Ich mache Ihnen mal ein Angebot, gnädige Frau.
Was habe ich gerufen?
Das ist er, Bimbo.
Was soll er denn kosten?
Das braucht keinen Warnhinweis, aber eben auch keine Wiederholung. Prädikat kann weg, zurück ins Archiv damit. Auch Harald Schmidt hatte Auftritte, die in die Kategorie geht gar nicht fallen. In seiner Late-Night-Show zum Beispiel. Es war die erste ihrer Art im deutschen Fernsehen und vielleicht auch deshalb wirkte der Host zuweilen präpotent. In dieser Late-Night-Show etwa fragte er, was seine WDR-Kollegin, auch eine Talkmasterin, Bettina Böttinger, mit einem Klo, der Frauenzeitschrift Emma und einem Eierlikör gemeinsam hätten.
Die Lösung lautet, die würde kein Mann freiwillig anfassen.
Das war nicht witzig, das war gemein und Bettina Böttinger war entsprechend sauer. Aber sie war nicht nur sauer, sie war auch kämpferisch gestimmt. Und so kam sie denn wenig später in Harald Schmidts Sendung. Aber nur deshalb, um ihm so richtig Saures zu geben.
Ich finde, es gibt Grenzen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die überschritten werden, finde ich, muss man sich fragen, ist das wirklich noch witzig oder nicht? Und ich wollte Ihnen sagen, ich finde es nicht witzig. Und ich finde es auch nicht witzig, und das meine ich auch gar nicht böse, weil Schmiteinander fand ich klasse, dass Sie immer über Gäste herfallen, die nicht da sind. Und weil Sie das tun, mache ich Ihnen einen ganz fairen Vorschlag.
Ja.
Sie haben ziemlich viel, ja, Dreck geworfen auf Böttinger.
Nein.
Wenn sie nicht da war, dann sage ich Ihnen jetzt, jetzt gebe ich Ihnen 5 Minuten, wenn Sie diffamieren, gerne nicht anwesend sind. Tschüss!
Dann stand die Moderatorin einfach auf und ging. Otto findet heute die Warnhinweise im Übrigen nicht gut. Zitat, als ob es keine anderen Probleme gäbe als alte Otto-Scherze, sagt er. Harald Schmidt nimmt die Warnhinweise vor seiner Sendung mit Humor, wenn auch mit säuerlichem Humor. Sein Kommentar, Weltklasse. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mit Oliver Schwegmann, dem CEO der Behrensen-Gruppe, spreche ich jetzt gleich über das Trinkverhalten unserer Landsleute.
Also was sich verschoben hat, ist in der Tat, dass die Leute vielleicht tendenziell über die letzten Jahre einen Tick immer weniger trinken, dafür aber deutlich hochwertiger.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt aus New York kennt die wichtigsten Termine für Anleger in dieser Woche. Und dann wäre da noch die Geschichte eines Fisches zu erzählen. Ein Fisch legt eine ganze Stadt in New Jersey lahm. Und ein Country-Song in den USA sorgt für Streit und zeigt die polarisierte Gesellschaft.
Immer wenn ich traurig bin, trinke ich einen Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, trinke ich noch einen Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, trinke ich noch ein Korn. Und wenn ich dann noch traurig bin, fange ich an von vorn.
Holla! Der Komiker Heinz Erhardt schwor noch auf die Getreidespirituose namens Korn. Heinz Erhardt gibt schon lang nicht mehr den Korn, aber schon noch. Nur, das trinkt heute außerhalb der guten alten Schafskopfrunde an den Stammtischen der deutschen Provinz wohl kaum noch jemand. Aber wie ist es generell bestellt? Um das deutsche Trinkverhalten. Was sagt es uns über uns selber? Man isst, was man isst, heißt es ja immer. Aber wir sind doch auch das, was wir trinken. Also, ich habe Oliver Schwegmann an Bord unseres Medienschiffes eingeladen. Der Mann führt den Vorstand der Behrensen-Gruppe. Die Aktiengesellschaft ist im Emsland zu Hause und vor allem für ihr Alkoholsortiment bekannt. Da gibt es den Puschkin-Wodka, den Bommerlunder, den Behrensen-Apfelkorn, den Dornkart, aber auch das alkoholfreie Mio Mio. Wie geht es dem Unternehmen und was lässt sich aus den Trinkgewohnheiten von uns Deutschen herauslesen? Hören wir mal hin. Einen schönen guten Morgen, Oliver Schwegmann.
Guten Morgen, Gabor Steingart.
Wer Sorgen hat, hat auch Likör, sagt der Volksmund. Das heißt, angesichts der Probleme in Deutschland müssten Ihre Geschäfte doch bombig laufen, oder?
Ja, in der Tat haben wir gerade die Halbjahreszahlen veröffentlicht und da ist der Umsatz wieder zweistellig gestiegen. Und in der Tat kann man an dem Trinkverhalten durchaus die Psyche der Deutschen ein bisschen lesen, genau.
Was können wir da lesen ganz genau? Sie haben ja ganz klassische Produkte, Arbeiterprodukte, würde ich mal sagen, wie den Doppelkorn. Wie geht's dem Doppelkorn?
Ja, also wir haben natürlich im Portfolio viele sehr traditionelle Spiritosensegmente, die doch über die letzten Jahre eher rückläufig sind. Da gehört ein Weinbrand dazu, Aquavit dazu oder auch ein Korn dazu. Aber es gibt viele spannende neue Kategorien, die viel mehr nach Innovationen schreien. Das sind eben die vor allen Dingen Liköre oder das sind Premium-Spiritosen.
Und erkennt man, dass diese Gesellschaft sich ja, naja, von ihrer Normierung befreit, der Soziologe Reckwitz spricht von der Gesellschaft der Singularitäten. Jeder will sein eigener Chef sein und seine eigene Kreativität ausleben. Spürten Sie das auch an der Breite des Sortiments und dem, was die Leute trinken?
In der Tat. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der Psychologe bin, der sagt, sag mir, was du trinkst und ich weiß, wie du dich fühlst. Aber was man natürlich sehen kann über die letzten vielen Jahre, ist deutlich individueller geworden. Die Markenloyalität nimmt zurück. Die Probierlust ist viel mehr da. Das Ausprobieren, neue Rezepturen, neue Produkte, das ist sicherlich sehr, sehr unterschiedlich, als wir noch vor 20, 25 Jahren gesehen haben.
Sagen Sie mal ein Getränk, was Neues, was ich vielleicht gar nicht kenne. Ich kenne Ihren Dirty Harry, so ein Lakritz-Getränk. Bommerlunder, auch so ein klassisches Ding. Dann haben Sie Pushkin, kenne ich als Wodka. Aber Sie sagen, da gibt es noch mehr.
Ja, also den Pushkin haben wir auch als Wodka-Liköre mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Geschmacksvarianten. Oder jetzt, wo wir hier in Berlin sind, hier in dieser Stadt ist unsere Limonadenmarke Mio Mio groß geworden. Quasi die Geburtsstunde von Mio Mio, ein koffeinhaltiges, sehr moderne Limonade in unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen und die sich ja auch sehr hohen Absatzzuwächsen erfreut.
Alkoholfreies Getränk.
Alkoholfrei, ganz
genau. Sie machen nicht nur Alkohol.
Nein, also die Umsätze bei uns in der Gruppe sind 60% alkoholisch und 40% alkoholfrei, was die wenigsten sicherlich erwartet hätten.
Hat sich das denn verschoben? Die Gesellschaft legt ja mittlerweile Wert auf Gesundheit und Fitness.
Also was sich verschoben hat, ist in der Tat, dass die Leute vielleicht tendenziell über die letzten Jahre einen Tick immer weniger trinken, dafür aber deutlich hochwertiger. Rezepturen sind wichtig, Premium-Spiritosen, das heißt, der Wertwachstum ist da. Das reine Volumen ist eher leicht rückläufig.
Nun haben wir ja auch eine Menge an Zuwanderung, jetzt auch aus Osteuropa. Über 1 Million sind aus der Ukraine geflüchtet, mussten fliehen. Spüren Sie das eigentlich auch, dass vielleicht, ich sag mal, traditionellere auch Trinkgewohnheiten wieder zurückkehren?
Schwer an den Marktdaten zu lesen, weil so tief können wir das dann doch nicht lesen. Wir merken natürlich bei uns, wir haben gerade gesagt, dass wir die Wodka-Marke Pushkin im Portfolio haben und Sie wissen, dass viele, ich sag mal, russische Wodka-Marken aus dem Handel verdammt wurden und das hat natürlich viel Zulauf zu unseren Wodka-Marken gebracht. Das können wir sicherlich spüren. Aber
den Pushkin haben Sie ja auch im Gepäck.
Den haben wir im Gepäck, aber der ist ja ein deutsches Produkt aus Berlin und kein russischer Wodka. Wir sind ja seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sind wir sehr stark gewachsen, weil das natürlich auf dem Etikett auch ersichtlich ist, dass wir ein deutsches Produkt in Deutschland hergestellt sind.
Also Ihr Pushkin kommt aus dem Emsland?
Unser Pushkin kommt tatsächlich aus dem Emsland, beziehungsweise ist es sogar eine Berliner Marke.
Verstehe. Die Corona-Pandemie, wir haben sie ja Gott sei Dank fast vergessen. Wie hat sich das bei Ihnen ausgewirkt? Haben die Leute im Stillen getrunken in dieser Zeit?
Also es ist in der Tat, Corona hat das Geschäft sehr beansprucht, weil natürlich gerade bei uns im Portfolio, wir brauchen Geselligkeit, Lebensfreude, wo Leute zusammenkommen, da ist der Umsatz natürlich deutlich zurückgegangen, gerade bei Likören. Insgesamt war doch der Markt eher unter Druck, als dass er davon profitiert hat.
Und dann danach, die Befreiung muss doch für Sie wie der Mauerfall für die DDR gewesen sein. Türen wieder auf, Lockdown ist ein Wort, das gar keiner mehr im Munde führt.
Genau, und da haben wir natürlich gespürt im Jahr 2022, als dann so nach dem Q1 oder ersten Quartal so die Schleusen wieder geöffnet wurden, jetzt wo wir hier auf dem Schiff sind, da gab es einen richtigen Nachholeffekt. Die Leute wollten raus, die wollten ihre Freiheit genießen, die wollten Geselligkeit. Und da haben wir natürlich ein Jahr gehabt, was sehr, sehr gut gelaufen ist mit über 19% Wachstum. Da gab es eine Menge Nachholeffekte.
So, und jetzt denkt man ja, nach der Pandemie ist alles wieder wie vorher. Aber dann kommt dieser Preishammer, auch ja über Sie. Ihre Zutaten sind ja in hohem Maße sozusagen von den internationalen Nahrungsrohstoffmärkten abhängig. Wie wirkt sich das aus, dass die Inflation Ihre Gestehungskosten so verteuert hat?
Ja, das ist in der Tat so. Wir sind ein Unternehmen, was sehr viel Glasflaschen verarbeitet. Glas ist ein Hochenergiesektor. Also das ist natürlich die Preisexplosion da gewesen. Wir sind sehr hoch im Rohalkoholeinkauf mit großen Werten. Das ist Getreide, kommt viel aus Ukraine. Ist ganz stark angestiegen. Energie, kennen wir alle, ist wahnsinnig stark angestiegen. Also es war eine wahnsinnige Herausforderung, nicht nur für uns, für viele Branchen, aber für die Getränkebranche auch ganz immens.
Sagen Sie mal Zahlen, was bei Getreide zum Beispiel oder auch eben bei der Energie, wie hat sich das entwickelt?
Also Energie haben wir im Jahr 2022 noch einen Aufschlag von 140% gehabt. Wenn ich heute im ersten Halbjahr...
140%.
Wenn ich in 2023 mit 2021 vergleiche, sind es immer noch 60%. Niedergeschlagen. Glücklicherweise konnten wir sehr viele Effizienzprojekte realisieren, dass bei uns nur 30% ankommen, aber like for like sind 60%. Glasflaschen 40% teurer, Getreide 50% teurer, nach wie vor auch in 23.
Nun stehen ja die großen Lebensmittelhersteller in dem Verdacht, dass sie die Inflation zum Teil auch benutzt haben, mehr draufgeschlagen haben, als die Gestehungskosten gestiegen sind, um damit einen extra Profit zu erwirtschaften in einer Lage, wo die Preistransparenz für viele Verbraucher verloren gegangen ist. Gestehen Sie, wie halten Sie es da? Hier gilt nichts als die Wahrheit, das wissen Sie.
Das Gute, Herr Steingart, ist ja, wir sind eine börsennotierte Aktiengesellschaft, deswegen mehr Transparenz geht bei uns nicht. Ich kann Ihnen Folgendes sagen. ich sag mal, wenn wir uns bereichern würden, dann hätten wir die Rohertragsmarge sozusagen deutlich ausbauen müssen. Unsere Rohertragsmarge im ersten Halbjahr 2023 war noch 5,5 Prozentpunkte unter 21 und immer noch 3,9 Prozentpunkte unter 22. Also hier kann in unserem Fall gar nicht davon die Rede sein, dass wir uns hier bereichert hätten. Ganz im Gegenteil. Ob jetzt vereinzelt große Konzerne, die global aufgestellt sind, in Deutschland ihre Margen verbessert haben, mag ich gar nicht sagen. Ich finde nur, die Diskussion drumherum ist mir ein bisschen zu verallgemeinert und zu wenig differenziert.
Welche Rolle spielen die großen Einzelhändler, also die Schwarzgruppe, die Aldis, aber eben auch Rewe und Edeka?
Also die großen vier, die Sie gerade sozusagen aufgezählt haben, machen tatsächlich im Lebensmitteleinzelhandel 75% aus. Für uns als Berendsen-Gruppe immer noch 50% unserer Umsätze. Das heißt, sie sind ganz, ganz, ganz große Handelspartner, die für uns sehr wichtig sind. Und das ist natürlich auch der Unterschied, den wir zu großen globalen Konzernen haben. Die können vielleicht sich mal einen heftigeren Streit mit einem der großen erlauben und merken kaum was auf der globalen sozusagen Bilanz. Wenn wir das machen würden, dann würde man das sofort am nächsten Tag merken. Das können wir uns nicht erlauben.
Das heißt, Sie sind ökonomisch unter Druck geraten?
Ja, ich sag mal, das heißt einfach, dass ich in Verhandlungen nicht mit Muskeln spielen kann, sondern wir müssen mit, das Argument zählt, es gibt harte Auseinandersetzungen. Natürlich will der deutsche Handel auch keinen deutschen Mittelstand ausbluten lassen, aber die Verhandlungen sind einfach anstrengend, sie sind intensiv, jeder kämpft für sein Terrain und es ist einfach in der Verhandlung schwieriger geworden, langwieriger geworden. Aber wir haben es ganz gut hingekriegt.
Nun ist ja einer der Hauptprofiteure des Alkoholgenusses, saufen wollen wir hier nicht sagen, aber des Alkoholgenusses der Staat mit seiner Steuer. Sie haben ja, wenn ich das recht sehe, zwei Arten von Bilanzierung. Eine mit der Alkoholsteuer und eine ohne. Erklären Sie uns nochmal den Unterschied, auch in der Größenordnung.
Naja, ich sag mal, wir sind ein Unternehmen, wenn wir quasi den Bruttoumsatz melden würden, inklusive Alkoholsteuer, dann sind wir ungefähr 380 Millionen Euro groß. Und wenn wir sozusagen ohne Alkoholsteuer Netto-Netto-Umsätze rausgeben, dann sind wir so 175 Millionen groß. Also Sie können sehen, normalerweise müsste Christian Lindner mich jeden Tag anrufen und sich bedanken, weil wir 200 Millionen Euro Alkoholsteuern an den Staat überweisen. Also wir zahlen mehr Alkoholsteuer, als wir Netto-Umsatz erzielen.
Das ist doch eigentlich Wahnsinn, oder? Und die Begründung dafür ist, dass Alkohol ungesund ist? Oder welche Begründung führt der Staat bei Ihnen an?
Ja, ich sag mal, es gibt ja die Alkoholsteuer, die ungefähr 13 Euro pro Rohalkoholliter erhoben wird. Und das geht ja jedem Teilnehmer so, der Spirituosen verkauft. Ja, da greift der Staat ganz gut zu.
Mhm. Und da lässt er auch nicht nach. Man könnte ja sagen, zur Mittelstandsförderung lässt man in dieser Situation, wo die Preise gestiegen sind, bei Ihnen die Steuer nach, aber davon ist nicht die Rede.
Ja, das ist ja, letztendlich ist das ja ein Posten, den Sie quasi durchlaufen lassen würden. Der würde dem Unternehmen ja nicht direkt helfen. Der würde vielleicht dafür helfen, dass am Ende des Tages am Regal günstigere Preise da sind.
Die Preise.
Genau, das ist in der Tat, das ist in der Tat so. Aber da gibt es natürlich andere Themen, die man unternehmen kann, um die Inflation zu bekämpfen.
Aber Sie spüren keine Trinkzurückhaltung?
Doch, wir spüren das nicht nur wir, sondern der gesamte Lebensmittelhandel leidet ja gerade an Konsumzurückhaltung. Natürlich Inflation ist Eintreiber, auch durchaus Verunsicherung der Bürgerinnen und Bürger, die jetzt einfach sagen, ich muss mein Geld zusammenhalten. Das heißt, wir sehen tatsächlich die Märkte gerade unter Druck. Konsumzurückhaltung ist da. Sowohl der Spirituosenmarkt als auch der alkoholfreie Markt ist im Volumen rückläufig. Die Konsumzurückhaltung merken wir ganz akut sehr wohl.
Aber Sie werden das überleben. Also die Berendsen-Gruppe ist nicht in Gefahr, oder?
Nein, wir sind sehr solide aufgestellt. Wie gesagt, wir haben gerade Halbjahresergebnisse veröffentlicht. Da kann man natürlich sehen, dass wir einen überproportionalen Umsatzwachstum haben von knapp 13%, aber eben im Gewinn leichte Rückgänge hatten. Damit sehen Sie, dass in der Umsatz jetzt natürlich die Kosten sozusagen, den Inflationseffekt drin haben, aber kein Volumenwachstum mehr da ist, also aktuell.
Herr Schwegmann, ich bedanke mich, dass wir was gelernt haben über Ihre Branche, aber auch über die Psyche Ihrer Kunden und damit unserer Landsleute. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß keine so gut wie unsere Kollegin Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, heute wird der Google-Mitgründer Sergey Brin 50 Jahre alt. 2019 stieg er damals aus dem Unternehmen aus. Sag uns, was macht der Mann heute eigentlich?
Also mal auf jeden Fall nicht seinen Ruhestand genießen und seine mehr als 100 Milliarden Dollar, die er ja schwer ist. Insidern zufolge ist Sergey Brin zurzeit 3 bis 4 Mal die Woche im Google Headquarters und das schon seit Monaten. Dort arbeitet er offenbar im Rechercheteam, das das neue KI-Modell Gemini entwickelt. Und da würde er auch wirklich aktiv mitarbeiten, wöchentliche Meetings zum Thema künstliche Intelligenz einberufen und sogar Mitarbeiter für den Bereich einstellen. Er sei wohl schon Ende letztes Jahr von der Konzernführung kontaktiert worden sein, um im KI-Bereich mitzuhelfen. Im Januar gab es dann auch erste Meldungen, dass Brin sogar schon ein paar kleinere Änderungen bei dem Computercode der KI vorgenommen hatte. Wundert mich persönlich ehrlich gesagt nicht wirklich. Brin ist ja auch bekannt dafür, eine besondere Passion für KI zu haben. Und da Google ja eh gerade im Wettbewerb um die nächste neue KI-Technologie hinter Microsoft hinterherhinkt, könnte der Konzern echt von der Expertise und den Innovationen von dem Co-Founder profitieren.
Und dann, Anne, lass uns doch noch einen Blick auf die Woche an der Wall Street werfen. Was steht Wichtiges für die Investoren an?
Also im Fokus der Anleger wird diese Woche die jährliche Notenbankkonferenz in Jackson Hole stehen. Die ist von Donnerstag bis Samstag und da wird wohl auch Fed-Chef Jerome Powell sprechen. Die letzten Wochen waren ja eher schwach für die Aktienmärkte. Die Anleger sind verunsichert, was die Zinsen anbelangt und ob die hohe Inflation jetzt wirklich überwunden ist. Deshalb ist es auch so wichtig zu hören, wie die Notenbank dazu steht und was es da für Signale gibt. Außerdem im Fokus die Automobilbranche. Da stimmt die Gewerkschaft drüber ab, ob es Streiks geben soll wegen stockender Tarifverhandlungen. Und zwar betrifft das Stellantis, Ford und General Motors. Außerdem gibt es noch ein paar Quartalszahlen diese Woche, unter anderem von Zoom, Lowe's, Macy's, Nvidia, Snowflake, Ulta Beauty und Gap.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass ein einzelner Fisch eine ganze Stadt lahmlegen kann. So passiert im US-Bundesstaat New Jersey. In der vergangenen Woche fiel in der Stadt Sayre Revel der Strom aus. Mehr als 2100 Haushalte waren für ungefähr 2 Stunden ohne Elektrizität. Und während die Bewohner im Dunkeln tappten, versuchten Elektriker mit Hochdruck die Lichter wieder zum Leuchten zu bringen. Knapp eine Woche nach dem Vorfall hat die örtliche Polizei nun den Übeltäter gefunden, den, der für den Stromausfall verantwortlich ist. Und ein Fisch soll es gewesen sein. Ein Fisch, vom Aussehen könnte es ein Barsch sein, wurde bei den Reparaturarbeiten auf einem Transformator gefunden, da, wo er nicht hingehörte.
Power outage in New Jersey is being blamed on a fish. And a bird. It caused a major power outage in Sayreville a few days ago. Police said Jersey City Power and Light found a fish on a transformer that destroyed it. Police believe a bird was carrying that fish as a meal and dropped it.
Aber wie kommt der Fisch dorthin? Man vermutet, dass ein Vogel, wahrscheinlich ein Adler, seine hart erkämpfte Beute auf dem Flug zurück ins Nest aus Versehen hat fallen gelassen. Der Fisch wurde dann zwar durch den Stromschlag gegrillt, aber weder Vogel noch Anwohner hatten was davon. Zumindest für einen Fisch war dieser Abgang spektakulär.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass es nur einen Mann und eine Gitarre braucht, um die amerikanische Nation tief zu spalten. Eindrucksvoll beweist das aktuell der Country-Sänger Oliver Anthony. In seinem Song Rich Man North of Richmond hat er reichlich Kritik verpackt. Gesellschaftskritik. Er singt darin nämlich über das Leid der ärmlichen Landbevölkerung in den USA, den Reichtum der Eliten und die hohen Steuerlasten, auch für die Armen.
All it is, living in the new.
Er singt diese reichen Männer nördlich von Richmond. Dazu muss man wissen, nördlich von Richmond liegt Washington, die Hauptstadt. Also diese reichen Männer nördlich von Richmond, Gott weiß, sie wollen alle nur die totale Kontrolle, singt er. Wollen wissen, was du denkst, wollen wissen, was du tust. Und sie denken, du weißt es nicht. Aber ich weiß, dass du es tust, denn dein Dollar ist einen Scheiß wert. Und er wird ohne Ende versteuert. Besonders kontrovers auch gegen vermeintlich faules Schmarotzertum übergewichtiger Menschen schießt dieser Country Newcomer in seinem Song.
God, if you're 5'3" and you're 300 pounds, taxes ought not to pay for your bags of fudge rounds. Young men are putting themselves sick does is keep on kicking them down.
Wörtlich heißt es hier: Gott, wir haben Menschen auf den Straßen, die nichts zu essen haben. Und die Fettleibigen melken die Sozialhilfe. Gott, wenn du 1,60 Meter groß bist und 140 Kilo wiegst, sollten die Steuerzahler nicht für deine Kekse bezahlen. Es ist der erste Song, den Anthony überhaupt mit einem professionellen Mikrofon aufgenommen hat. Doch auch der geht durch die Decke. Weniger als 2 Wochen hat es gedauert, bis Richmond North of Richmond an der Spitze der amerikanischen Apple-Charts sich platzieren konnte. Und mit der Aufmerksamkeit wuchs auch die Kritik an dem rothaarigen Sänger und es entbrannte eine Kontroverse. Der Vorwurf, Anthony's Song sei eine Hymne der Rechten, diskriminiere Menschen mit Übergewicht und greife das populistische Motiv des Sozialschmarotzers wieder auf. Naja, und tatsächlich, aus konservativen Kreisen erhält der Sänger großen Zuspruch. Sogar Abgeordnete des Repräsentantenhauses, Republikaner, sprechen von einer Hymne der vergessenen Menschen. Der konservative Daily Wire-Journalist Matt Welsh sieht den Erfolg allerdings vor allem in der Authentizität des Songs begründet.
He's speaking up for people who don't have a voice. And although there's real poetry in his lyrics, he's expressing those concerns using the same language that they would use.
Er sagt, er spricht für Leute, die sonst keine Stimme haben. Er benutzt dabei ihre Sprache. Anthony selbst verordnet sich in der Mitte. Dennoch hat er mit seinem Lied die politischen Grabenkämpfe befeuert. Manch einer vermutet, gar Trump könnte diesen Song für seinen Wahlkampf instrumentalisieren. Diese Polarisierung, auch im Genre der Country Music, ist nicht ganz neu. Erst Ende Juli sorgte der Song Try That in a Small Town des Country-Sängers Jason Aldean für Schlagzeilen und kletterte auf Platz 1 der Billboard-Charts.
We'll try that in a small town. See how far you make it down the road.
In dem Lied geht es um Selbstjustiz und um die alte Ordnung in den kleinen Gemeinden der USA. Der Sänger singt über Kriminelle und sagt dann, probiert das doch mal in einer Kleinstadt. Ihr Kriminellen, werdet nicht weit kommen. Naja, da erinnern wir uns doch gern der Zeit, als die Country-Songs harmlos und auch harmonisch waren. Keine Sozialkritik, nur Idylle. High Cotton von Alabama.
We were walking in high cotton, old times that are not forgotten. Those fertile fields are never far away. We were walking in...
Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
When Sunday mornings roll around, we dressed up in hand-me-downs, just in time together with church. Sometimes I think how long it's been, and how it impressed me then. It was the only day my daddy wouldn't work. We were walking in high cotton, old times there are not forgotten. Those fertile fields are never far away. We were walking in high cotton, old times there are not forgotten. Leaving home was the hardest thing we ever